der ist 300 mal 500 Meter gross und bedeckt also irgendwie 30 Fußballfelder oder so.
Pilze sind extrem wichtig für die Nährstoffaufnahme für viele Ackerkulturen und sie haben ein riesiges Potenzial.
Gerade so in der Hippie-Generation, wo es um so Bewusstseinserweiterung und solche Themen gegangen ist, sind die sehr gern gebraucht worden, eben als Drogen.
Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga.
Die Pilzsaison ist eröffnet und wer jetzt aufmerksam durch den Wald läuft, der sieht vielleicht hier einen Fliegenpilz, da einen Baumpilz und mit ein bisschen Glück gibt es dann nachher eine Steinpilzpfanne zum Znacht.
Aber Pilze, die können nämlich noch viel mehr. Eventuell können Pilze sogar die Welt retten. Herzlich willkommen zurück zum Durchblick mit den Pilz. Starten wir in die vierte Staffel.
Serena, ich hatte ja im Biologiestudium mal eine Pilzvorlesung und der Professor war so ein sehr lustiger, ein bisschen kauziger Typ, der erzählte mit einer wahnsinnigen Begeisterung über Pilze, die auf Duschvorhängen wachsen und die eben zum Leben überhaupt nichts weiter brauchen als ab und zu ein paar Spritzer Wasser.
Das sind ja aber nicht die Pilze, die man gerne hat, oder? Die auf dem Duschvorhang. Aber ja, Pilze sind ja schon irgendwie ein bisschen komische Wesen. Pflanzen sind es nicht, aber Tiere ja auch nicht.
Pilze wurden lange den Pflanzen zugeordnet, sind aber eigentlich keine. Und biologisch gesprochen sind die Pilze eigentlich ein eigenes Reich. Und um mal zu schauen, was es eigentlich alles für Pilze gibt, habe ich den Verein für Pilzkunde in Zürich besucht. Der trifft sich jeden Montag und die Leute bringen da einfach so gesammelte Pilze mit. Gar nicht mal nur die Speisepilze, um zu schauen, ob die giftig sind oder so, sondern alles Mögliche.
Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger.
Ich habe besonders Freude jetzt am Pantherpilz. Weil das ist sehr ein schönes Exemplar, eben sehr giftig.
Das waren Hans-Peter Neukomm und Christine Pifaretti und die sind beide Mitglied im Verein für Pilzkunde und sie arbeiten beide auch als Pilzkontrolleure.
Und eben zu denen kann man gehen, wenn man im Wald war und ein paar Pilze gesammelt hat und sie erklären einem eben dann, welche das essbar sind und welche nicht. Aber eben Christine und Hans-Peter, die laufen einfach am Wochenende im Wald rum und sammeln nicht nur essbare Pilze, sondern auch die giftigen. Sie hat es vorhin selber gesagt, sehr schönes Exemplar, oder, was sie angefangen hat, der Panterpilz. Wieso machen sie das?
Also es ist nicht nur Pilz, es ist die ganze Natur. Und dann hast du zwischendurch auch etwas Feines für die Pfanne oder zum Verschenken. Die Kollegen haben immer Freude, wenn sie Steinpilz geschenkt bekommen.
Und der Anreiz ist sicher auch eben sammeln selber und zu finden, weißt du? Weißt du, wenn du dann so ein Feld von Steinpilz siehst, oder?
Reihenschwämmchen, einfach so schön leuchtet im Moos. Ja, es ist einfach
oder
schön.
Oder auch die Saftlinge, die farbenprächtigen Fruchtkörper, die ihr machen könnt. Das ist auch so ein schönes Bild in einer grünen Wiese innen und so rote Saftlinge und so.
Die geraten wirklich richtig ins Schwärmen, oder? Total herzig.
Ja, eben ich war auch echt erstaunt, wie motiviert und gründlich die auch alle sind. Also an dem Abend saßen da so 20 bis 25 Personen, das war in so einer Funktionshalle, alle mit ihren gesammelten Pilzen und Bestimmungsbüchern und teilweise auch noch mit einem Mikroskop, um zu schauen, was für Pilze sie da gefunden haben. Und diese Pilze werden dann am Schluss alle angeschrieben mit den Artnamen und schön sortiert und dann vorne auf so einem Tisch gesammelt, damit alle die mal angucken können. In der Schweiz gibt es etwa 6500 Großpilzarten. Also Großpilze sind eben Pilze, die auch sichtbare Fruchtkörper bilden. Das sind eben die, die wir so aus dem Boden wachsen sehen. Circa 300 von diesen Schweizer Großpilzarten sind genießbar. 200 sind mehr oder weniger giftig, also so Magenverstimmung bis Tod. Und der große Rest ist einfach ungenießbar. Also man muss sich schon sehr gut auskennen.
Also mir ist absolut nicht bewusst, dass das so viel sind. Das beeindruckt mich jetzt schon.
Ja, und das ist auch wirklich also nur ein klitzekleiner Bruchteil aller Pilze, die es auf der Welt gibt. Die meisten Arten sind noch überhaupt nicht bekannt. Es gibt aber Schätzungen, dass es weltweit so 2,2 bis 3,8 Millionen Pilzarten auf der Welt gibt. Manche dieser Pilze sind sehr klein, mikroskopisch klein. Andere sind sehr, sehr groß. Übrigens auch das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz. In Oregon in den USA gibt es einen, also sogenannten dunklen Hallimasch, das ist so die Pilzart. Und der hat sich über mehrere Quadratkilometer ausgedehnt.
Wahnsinn.
Das ist alles offensichtlich vom gleichen Individuum. Der ist mehrere Tonnen schwer und glaube etwa 2500 Jahre alt.
Andrin Groß ist Biologe und Pilzexperte am WSL, also an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf. Und er hat mir erzählt, auch in der Schweiz wurde so ein riesengroßer Hallimasch gefunden und das ist tatsächlich auch das größte Lebewesen Europas.
Der ist, glaube ich, auch 300 mal 500 Meter gross und bedeckt also irgendwie 30 Fußballfelder oder so.
Das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich meinen Kindern immer erzählt, der Blauwal ist das grösste Lebewesen auf unserer Erde. Aber das stimmt gar nicht. Das ist der Hallimasch, der Pilz. Wieso sieht man denn aber den Pilz nicht? Wieso hat das noch nie jemand von uns gemerkt?
Ja, das liegt daran, dass der größte Teil davon einfach unter der Erde versteckt ist. Also Pilze, die bilden so ein unterirdisches Netzwerk aus ganz feinen Pilzfäden, die Hyphen. Und alle Hyphen zusammen sind das Myzel. Und der Teil vom Pilz, den wir so als Champignon oder als Steinpilz kennen, das ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Da drin sitzen eben die Sporen, die der Pilz benutzt, um sich weiter zu verbreiten. Und im Ökosystem nehmen Pilze auch eine sehr wichtige Rolle ein.
Sie tun totes Pflanzenmaterial oder ganz allgemein totes organisches Material abbauen und eigentlich so die Nährstoffe wieder freisetzen, die in dem toten Material drin ist. Und so gibt es Humus und mit dem Humus können wieder neue Pflanzen wachsen eigentlich.
Und das heisst eigentlich mit anderen Worten, wenn es keine Pilze gäbe, wären die Wälder voll mit totem organischem Material.
Genau, Pilze können nämlich auch Stoffe verarbeiten, mit denen Tiere und Pflanzen überhaupt nichts anfangen können. Zum Beispiel Lignin, das ist so ein Molekül, das eigentlich Pflanzen zu Bäumen macht, also Pflanzenzellen zu Holzzellen macht. Und das ist eben so ein organisches Molekül, das einfach Tiere zum Beispiel nicht verdauen können.
Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Baum, einen alten Baum im Wald anschaut, wo vielleicht durch einen Sturm ein Ast abgebrochen ist, kommen dort Pilze und tun eigentlich den Ast anfaulen. Und mit der Zeit entsteht dann vielleicht das Astloch. Und in diesem Astloch kommen wieder andere Organismen rein, Spechten oder auch irgendwelche Siebenschläfer zum Beispiel, die dann die Höhlen nutzen. Und so kann man Bild eigentlich auch anschauen als Nischenbilder für andere Organismen, die dann andere Organismen wieder benutzen können.
Bild sind also ein wesentlicher Teil vom natürlichen Kreislauf.
Genau, das fand ich auch so ganz spannend an dieser Recherche. Also wenn man sich so Nahrungsnetze denkt, im Wald zum Beispiel, dann hat man so Pflanzen, die werden gefressen von Tieren, die werden gefressen von größeren Tieren, aber die Pilze denkt man nicht so richtig mit. Aber ohne die Pilze funktioniert es nicht. Also da hat man halt Lebewesen, die sterben und danach, wenn die Pilze nicht wären, würden die einfach da liegen bleiben und dieser Kreislauf würde überhaupt nicht geschlossen werden. Und was jetzt für uns Menschen und auch für die Frage, retten Pilze die Welt, wichtig ist, können Pilze noch viel mehr, nämlich zum Beispiel Pflanzen beim Wachsen helfen.
Eigentlich all Bäume sind mit Pilz vergesellschaftet und sie sorgen dafür, dass die Bäume ihr Wurzelsystem wie können erweitern können. Also die Wurzeln leben eigentlich zusammen mit Pilz, die haben ganz eine nahe Verbindung mit den Pilz und dort findet ein Austausch statt, es ist eine Symbiose. Die Pflanze gibt den Pilz Zucker von der Photosynthese und die Pilze, weil sie so ein ganz feinfädiges Geflecht haben im Boden, können sie den Boden viel besser und effizienter durchkämmen als jede Klein- oder Feinwurzel. Und durch das können sie Nährstoffe viel besser aus dem Boden raussaugen. Und die Nährstoffe, die können sie dann den Pflanzen wiederum abgeben.
Du hast es vorhin gesagt, Jenny, wir wollen herausfinden in dieser Folge, ob Pilze die Welt retten können. Und jetzt kommen wir zum ersten Anwendungsgebiet. Pilze als Biodünger. Wir haben gelernt, Pilze können Pflanzen helfen, Nährstoffe aufzunehmen. Lässt sich denn das in der Praxis anwenden, zum Beispiel in der Landwirtschaft?
Genau das wird erforscht bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung. Und ich habe dort Marcel van der Heijden besucht, der ist Niederländer, und einen Blick in die Gewächshäuser geworfen.
Und hier ist ein Experiment. Hier haben wir die mikrobielle Biodiversität im Boden manipuliert. Das heißt nicht nur Pilze, aber auch Bakterien. Und dann schauen wir an, wie das Wachstum vom Lauch beeinflusst wird.
Und man sieht, Marcel van der Heijden leitet eine Forschungsgruppe bei Agroscope und ist außerdem noch Professor für Agrarökologie an der Uni Zürich. Und er beschäftigt sich eben mit sogenannten Mykorrhiza-Pilzen. Das sind eben Pilze, die in Symbiose mit Pflanzen leben, mit den Wurzeln. Und den Pflanzen eben helfen, Phosphat, Stickstoff und auch andere Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Und im Gewächshaus war gerade nicht so viel los. Ein paar Experimente waren gerade abgeschlossen und andere hatten noch nicht richtig angefangen. Aber es gab noch so ein paar Blumentöpfe, eben wie er sagt, mit so mehr oder weniger verschiedenen Pilz- und Mikrobenarten drin. Und da konnte man das schon sehr, sehr deutlich sehen. Also diese kleinen Lauchpflänzchen, die im Boden drin waren mit wenig mikrobieller Biodiversität, die waren klitzeklitzeklein. Und je mehr verschiedene Pilze und Bakterien drin, desto größer waren eigentlich die Pflanzen auch.
80% aller Landpflanzen leben zusammen mit diesen Mykorrhiza-Pilzen. Steinpilze oder Eierschwämmchen, die man auch sehr schön essen kann, das sind die Fruchtkörper von Ektomykorrhiza-Pilzen. Wenn man die sieht, weiß man, dass der Baum, der Buche, der Eiche eine Symbiose bildet mit diesen Pilzen, die ein riesiges Netzwerk von Pilzfaden, ein Myzelium im Boden bilden. Riesige Mengen sind das. Manchmal bis 100 Meter pro Gramm Erde. Und ein Gramm Erde ist nichts. Das kann man zwischen zwei Fingern nehmen.
Also das ist also der Grund, warum man zum Beispiel Steinpilz oft unter bestimmten Bäumen findet.
Genau, und diese unterirdischen Pilzfäden, die verbinden auch die Bäume sozusagen miteinander. Und deswegen werden sie auch von Forschenden schon Wood Wide Web genannt oder das Internet des Waldes.
Die bilden ein riesiges Netzwerk, ein unterirdisches Internet, was Bäume miteinander verbindet sogar. Das heißt, unterschiedliche Baumarten, die werden vom gleichen Pilz kolonisiert und da kann sogar Austausch stattfinden, dass ein Baum einen anderen Baum füttert mit Kohlenstoff.
Das ist jetzt relativ neue Forschung, ist auch ein bisschen umstritten. Also Andrin Groß vom WSL zum Beispiel, der hat auch dazu gesagt, diese Wood Wide Web Geschichte ist gerade so ein bisschen ein Hype in der Forschung und eigentlich ist noch gar nicht so klar, welche Rolle diese Pilzfäden, also dieses Internet des Waldes quasi für die Kommunikation zwischen Bäumen spielen. Da braucht es noch mehr Forschung, aber es finde ich ein sehr interessanter Gedanke, dass halt unterirdisch alles so miteinander verbunden ist. Und ganz klar ist auch, mit Pilzen wachsen Pflanzen einfach besser.
Und was nützt uns jetzt das eben konkret in der Landwirtschaft?
Bei Agroskop wurden da schon konkrete Versuche gemacht, und zwar mit Maispflanzen.
Wir haben jetzt 100 Acker geimpft mit diesen Mykorrhizapilzen. Das waren Acker mit Mais. Und wir wollten einfach herausfinden, ob es möglich ist, die Erträge der Ackerkulturen zu erhöhen. Und wir haben teilweise sehr schöne Ergebnisse gefunden. Auf ein Drittel der Acker fanden wir, dass das Pflanzenwachstum zwischen 15% und 40% gestiegen ist.
Das klingt noch viel, oder? 15% bis 40%. Mhm. Das ist extrem vielversprechend. Könnte man dann Pilz quasi als umweltfreundlichen Ersatz für Dünger brauchen?
Da sind wir doch wieder bei der Frage, oder retten Pilze die Welt oder zumindest die Landwirtschaft? Das habe ich Marcel van der Heijden auch gefragt.
Es hat enorm viel Potenzial, aber es gab auch ein Drittel der Felder, wo es keine Ertragszunahme gab und es gab sogar ein paar Felder, wo es einen leichten Ertragsrückgang gab. Und wir müssen einfach herausfinden, unter welchen Bedingungen es sich lohnt, in diese Pilze zu investieren. Und es gibt wirklich Potenzial, einfach auch einen Teil der Düngung und einen Teil der Pestiziden durch natürliche Prozesse, und da sind diese Mykorrhizapilze zum Beispiel sehr wichtig, zu ersetzen. Aber ob das 100% möglich ist, das bezweifle ich.
Man kennt es, oder? Das sind die blauen Schlümpfli, die man kennt aus dem Comic, die ja bekanntlich in Pilzhäusli wohnen. Gibt es da die Möglichkeit, dass man auch ein Haus aus Pilz bauen kann, wenn man jetzt kein Schlumpf ist? Oder ist das irgendwie zu sehr...
Nein, aus Pilzen lässt sich tatsächlich eine Menge bauen. Daran forscht Dirk Hebel. Der hat lange an der ETH gearbeitet, auch an Pilzprojekten. Und mittlerweile ist er Professor für nachhaltiges Bauen und Dekan der Architekturfakultät am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie.
Es geht ja im Endeffekt vermehrt um die Frage, wo eigentlich die Ressourcen bzw. die Reserven für unsere zukünftigen Bauaktivitäten herkommen.
Über nachhaltiges Bauen haben wir ja schon mal geredet in der letzten Staffel von unserem Podcast Durchblick. Und dort haben wir gelernt, dass weltweit sehr viel Beton verbaut wird, wo klimaschädlich ist und auch nicht wirklich ressourcenschonend, weil ja der Sand immer knapper wird.
Ja, und eine Antwort, wie man nachhaltiger bauen könnte, ist natürlich nachwachsende Rohstoffe benutzen. Und dafür ist das Pilzmyzel, also dieses Wurzelgeflecht von Pilzen, sehr gut geeignet, weil es einerseits sehr schnell wächst und andererseits auch sehr genügsam ist. Das heißt, man braucht dafür überhaupt kein Ackerland. Man kann auch im Keller oder in der Fabrikhalle super gut Pilze züchten, ohne damit in Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion zu geraten. Und mechanisch betrachtet hat dieses Geflecht aus Pilzfäden auch eine gute Grundvoraussetzung.
Wenn sich so zwei Fäden treffen, ist es nicht so, dass die übereinander oder untereinander durchwachsen, sondern die verschmelzen, die wachsen zusammen an so einem Punkt. Das heißt, eine solche Struktur bildet unglaublich viele Knotenpunkte aus. Und man kann sich vorstellen, dass ein Geflecht mit sehr viel verknoteten Punkten eine sehr, sehr gute Matrix darstellt, um Kräfte abzuleiten.
Das klingt ja, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, finde ich jetzt in meinen Ohren. Pilz kann man ja nicht einfach so übereinander stapeln, oder? Was für Schritte sind denn involviert, bis dann aus so einem Pilz tatsächlich ein Gebäude entsteht?
Ja, oder so Schlumpfstyle, einfach eine Tür rein, Baum, Fenster rein, fertig, oder? Nein. Nee, die Pilze werden erstmal in Form von Pilzsporen auf ein Substrat gepflanzt. Das können biologische Abfallprodukte sein, zum Beispiel eben Holzspäne oder auch Stroh oder Hanf. Und dann dauert es ungefähr eine Woche, bis sich Pilzfäden gebildet haben.
Dann bildet sich wie so ein weißer Flaum über diese biologischen Materialien hinweg. Nach 6-7 Tagen durchmischen wir das Ganze nochmal, fügen vielleicht noch andere Zuschlagstoffe hinzu und füllen dann dieses durchmischte Material in eine endgültige Form. Das heißt, wenn ich jetzt einen Backstein herstellen will, ist es eben eine rechteckige Form, oder wenn ich irgendein Bauteil wachsen lassen will, das eine spezielle Form hat, muss man eben auch vorher dort eine Form bauen und füllt es ein. Und lässt es dann nochmal ungefähr 6-7 Tage durchwachsen.
Also es geht auf jeden Fall schneller, wie wenn man einen Baum pflanzen würde, oder? Für die Holzproduktion.
Auf jeden Fall, genau. Und dann hat man jetzt eben da so dieses Bauteil noch in Pilzform. Das wird dann erhitzt, damit das Wasser rausgeht und dann ist der Pilz quasi abgetötet. Und danach hat man eben ein leichtes, aber trotzdem sehr stabiles Bauteil. Und am Ende seines Lebens kann es einfach auf den Kompost. Und auch zum Beispiel Spanplatten lassen sich so gut herstellen, die dann eigentlich genauso verwendet werden können wie solche aus Holz. Und der Kebel hat auch schon einige Testgebäude realisiert, wo eben solche Pilzmyzel-Elemente entweder als Dämmmaterial verbaut wurden oder auch als strukturelle Elemente. Da gab es zum Beispiel mal so ein Pavillon an einer Architekturbiennale in Korea.
Ich finde, es klingt alles super spannend und wäre natürlich auch ein enormer Schritt, oder, in der ganzen Bauwirtschaft. Die Frage ist aber immer, wo wir uns dann stellen, wann ist das wirklich praxistauglich? Oder wann kommt es tatsächlich, dass das du und ich nutzen können?
Das ist halt immer ein Prozess, der ein paar Jährchen dauert. Und der Kebel sagt auch bis diese Pilzsperrholzplatten im Baumarkt auftauchen, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile. Da müssen erst Langzeitstudien abgeschlossen werden, da müssen Zertifizierungen durchgeführt werden. Es geht darum, sind diese Materialien überhaupt auf irgendeine Art Gesundheit schädlich oder sowas. Und auch dann weiß man natürlich nicht, ob und in welchem Ausmaß der Markt dann darauf anspringt. Aber natürlich, also für die Baubranche ist es ganz gut, neue umweltfreundliche Optionen dazu zu gewinnen.
Ganz verschiedene, oder? Die sind auch schön, oder?
Wir sind wieder zurück bei den Pilzfans vom Zürcher Verein für Pilzkunde.
Und Hans-Peter Neukomm, der zeigt mir gerade die verschiedenen Pilze, die die Vereinsmitglieder da vorne auf diesem Tisch zusammengesammelt haben.
Korallenartige Pilze, oder? Es gibt dann auch die Korallen und so. Die sind dann auch wieder schwierig zum Bestimmen, oder?
Also. Ich fand das wirklich, diese Vielfalt, wirklich umwerfend. Also wir haben ja am Anfang schon gehört, es gibt sehr viele verschiedene Pilzarten und die sehen auch super divers aus. Also die sind eben nicht immer nur so ein Stiel und ein Hütchen, sondern manchmal sind sie eben rund, manchmal sehen sie aus wie eben solche korallenartigen Gebilde, manchmal sehen sie aus wie so Aliens, also es ist wirklich total crazy. Manchmal sind sie auch einfach nur so ein Film, der auf irgendwelchen Laubblättern wächst. Von der Farbe her und vom Geruch her sind die auch extrem divers. Es gibt manche Pilze, die nach Fisch riechen, es gibt welche, die nach Rettich riechen oder nach Knoblauch. Und dann gibt es natürlich auch welche, die ganz besondere Eigenschaften haben.
Da haben wir auch einen nicht häufigen, der Apothekerschwamm.
Der heißt Apothekerschwamm. Hat das einen Grund, wieso das der so heißt?
Ja, tatsächlich. Das ist ein Baumpilz, der an Lärchen wächst. Und früher wurde der als Heilmittel verwendet, unter anderem als Abführmittel.
Und Heilmittel finde ich gerade ein gutes Stichwort. Viele Pilze haben ja medizinische Wirkung. Ich denke da zum Beispiel an Klassiker Penicillin.
Genau, Penicillin wird von Schimmelpilzen gebildet. Es gibt nicht nur Penicillin, sondern auch andere Antibiotika quasi, die von Pilzen hergestellt werden. Oder eben auch welche, die auf andere Arten heilsame Stoffe produzieren. Und auch in der Psychiatrie wird seit einigen Jahren wieder intensiver an Wirkstoffen aus Pilzen geforscht, zum Beispiel an Psilocybin.
Das ist ja der Wirkstoff von den sogenannten Magic Mushrooms, oder? Zauberpilzli. Den meisten ist das aber eher als illegale Droge bekannt.
Stimmt, genauso wie LSD, was ebenfalls aus einem Pilz gewonnen wird, nämlich dem Mutterkorn. Das ist ein parasitischer Pilz, der an Getreideähren wächst. In der Psychiatrie haben solche sogenannten Psychedelika aber sehr großes Potenzial. Ich habe darüber mit Erich Seifritz gesprochen. Der ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich.
Psilocybin, LSD und andere ähnliche Substanzen sind sogenannte Psychedelika. Das ist eine Gruppe von Medikamenten oder eine Gruppe von Molekülen, wo, wenn Menschen die zu sich nehmen, sie eben psychedelische Effekte auslösen. Das sind Effekte, wo eine Person die Umgebung anders wahrnimmt. Das kann dazu führen, dass man halluzinatorische Wahrnehmungen hat.
Und die Forschung an diesen Psychedelika, vor allem eben Psilocybin und LSD, hat eine sehr lange Tradition, über 70 Jahre schon, vor allem in der Schweiz.
LSD ist ja auch in der Schweiz entdeckt worden vom Albert Hofmann.
Genau, und das war 1943, das ist schon eine ganze Weile her. Und die Wirkung ist wirklich erstaunlich.
Zum Teil haben Probanden und Menschen, die das einnehmen, das Gefühl, sie seien mehr mit der Welt verbunden, mit der Natur verbunden oder auch mit anderen Personen, sozial enger verbunden. Insgesamt kann man sagen, gibt es eine Art der Veränderung von der Wahrnehmung und vom Erleben von der Realität, so wie wir es normalerweise haben.
Und genau deshalb wurde in den 1950er und 60er Jahren auch sehr viel geforscht, ob man diese Mittel anwenden kann in der Psychiatrie. Und auch in der Grundlagenforschung waren diese Psychedelika sehr interessant, weil sich dadurch sozusagen bei gesunden Probandinnen und Probanden künstliche Psychosen herstellen ließen, was eben auch geholfen hat, diese psychischen Erkrankungen besser zu verstehen. Aber eben nicht nur die wissenschaftliche Forschung hat sich diesen Psychedelika zugewandt, sondern auch andere Leute, wie zum Beispiel die Hippies, die Psilocybin, LSD und andere psychedelische Substanzen für sich entdeckt haben.
Die Substanzen haben ein recht höheres Missbrauchspotenzial. Die sind gerade so in der Hippie-Generation, wo es um so Bewusstseinserweiterung und solche Themen gegangen ist, sind die sehr gern gebraucht worden, eben als Drogen. Und das hat dann dazu geführt, dass vor allem in den USA man gesagt hat, das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, wir müssen das irgendwie kontrollieren.
Turn on, tune in and drop out.
Das hat wirklich eine schillernde Vergangenheit, damals so in den 60ern und 70ern. Eine bekannte Figur dabei ist Timothy Leary. Und sein berühmter Spruch lautete eben Turn on, tune in, drop out, den wir da gerade gehört haben, was er eben vielen Studierenden auch quasi so unterbreitet hat als Vorschlag, wie sie mit ihrer Zukunft umgehen sollen. Leary war damals Psychologe an der Harvard University. Zusammen mit anderen hat er unter anderem eben die Nutzung von LSD propagiert, um eine neue Bewusstseinsstufe zu erreichen und die Gesellschaft auch zu hinterfragen und zu reformieren. Und er wurde auch mal von Nixon zu einem der gefährlichsten Menschen in den USA ernannt deswegen. Und er hat unter anderem an der Uni Studierende dazu angehalten, eben psychedelische Drogen zu nehmen und teilweise mit denen zusammen eben dann LSD konsumiert, was auch nachher dann dazu geführt hat, dass er seinen Job verloren hat.
Und eben der Präsident Nixon, den du angesprochen hast, ist ja dann in den 70er Jahren gekommen mit seinem sogenannten War on Drugs. Er hat die illegalen Drogen bekämpfen. Ist das mit dem Grund gewesen, warum dann die Forschung rund um diese Drogen auch eingestellt worden ist?
Ja genau, LSD, Psilocybin und auch andere Substanzen wurden illegal und die Forschung daran auch.
Das Missbrauchspotenzial ist natürlich aber trotzdem gross, das kann man irgendwie wie nicht wegreden. Warum wird denn jetzt gerade wieder die Forschung aufgenommen?
Einerseits ist heute sehr viel mehr bekannt über die Wirkweise und Forschende gehen auch viel sorgfältiger mit den Studien um heutzutage. Also so ein Timothy Leary, der mit seinen Probanden mittrippt, würde es heute nicht mehr geben. Und andererseits ist es eine Frage von Notwendigkeit, weil Erich Seifritz sagt, es gibt zwar heute viele gute Medikamente zur Behandlung psychischer Erkrankungen, zum Beispiel gegen Depressionen, aber...
Das Problem bei diesen Medikamenten ist aber, dass die Medikamente alle ungefähr auf dem gleichen Wirkungsprinzip basieren. Die wirken im Wesentlichen über Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und ähnliche sogenannte Neurotransmitter-Substanzen. Was man aber auch festgestellt hat, ist, dass ungefähr ein Drittel der Patienten, und das ist ein grosser Teil, nicht genügend oder überhaupt nicht ansprechend auf die antidepressive Substanzen.
Das liegt an Unterschieden in der Hirnchemie und darum sucht die Forschung eben nach neuen Wirkstoffen, die auf einem anderen Prinzip basieren.
Und da kommen eben wieder die Psychedelika ins Spiel. Bei welchen Erkrankungen können sie dann helfen, beziehungsweise wie funktioniert das eben verglichen mit Antidepressiva?
Bis jetzt werden Psilocybin und Co. noch nicht breit als Medikamente angewandt, aber es werden Studien dazu auf der ganzen Welt durchgeführt. Was man aber schon weiß, ist, dass Psilocybin oder auch LSD bei Depressionen nützlich sein kann, bei Angststörungen und bei Suchtverhalten. Also mehrere Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Psilocybin-gestützte Therapie helfen kann, mit dem Rauchen aufzuhören oder auch Alkoholabhängigkeit zu überwinden. Und an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich läuft gerade eine Studie mit ProbandInnen mit mittelschwerer Depression.
Unser Studiedesign basiert auf der Beobachtung, dass eine einmalige Gabe von so einem Psychedelikum, Psilocybin in dem Fall, recht langwirkende und lang anhaltende, messbare klinische und psychische Veränderung induziert, wo mehrere Tage bis mehrere Wochen anhält.
Also er redet von einer einmaligen Gabe. Das heisst, man muss nicht über Monate irgendwelche Medikamente nehmen. Eine Behandlung sollte lange.
Genau, und das ist eben auch ein riesengroßer Vorteil gegenüber den klassischen Antidepressiva, die man ja über Monate nehmen muss, bis es überhaupt erstmal anfängt, so richtig zu wirken. Natürlich muss man auch aufpassen und diese Psychedelika sind sicher nicht für alle geeignet. Also wer zum Beispiel eine Neigung hat zu psychotischen Episoden oder sowas, sollte wahrscheinlich eher die Finger davon lassen. Und Erich Seifritz meint auch, Psilocybin wird jetzt nie ein Medikament sein, das man einfach so in der Apotheke kauft und dann so als Pille einwirft. In den Studien werden die Patientinnen und Patienten nämlich auch sehr eng und fürsorglich betreut. Also da sitzt quasi jemand daneben und hält denen die Hand und redet ihnen gut zu, damit es ihnen gut geht und damit eben auch keine unangenehmen Nebenwirkungen auftauchen, wie jetzt zum Beispiel so ein Horrortrip oder Ängste oder sowas. Erich Seifritz hat aber ein sehr eindrückliches, anekdotisches Beispiel von einer Patientin, bei der verschiedene etablierte Therapiemethoden ewig nicht gewirkt haben. Die wurde nicht mit Psilocybin behandelt, sondern mit einem anderen Psychedelikum. Aber diese Geschichte zeigt ein bisschen, finde ich, welche Effekte diese Art von Medikamenten haben kann.
Die berichtet dann, ja, Herr Doktor, ich habe jetzt sehr schmal, seit mehreren Wochen habe ich wieder das Gefühl, es könnte doch wieder aufwärts gehen. Ich habe wieder gewisse Hoffnungen. Ich habe mich ein bisschen freuen. Es geht mir natürlich noch nicht gut. Es ist noch nicht fertig. Aber ich habe zumindest jetzt einen Lichtblick erlebt, wo ich das Gefühl habe, ja, das, was Sie ja sagen, das kommt wieder gut, könnte vielleicht doch wahr sein.
Und das ist natürlich unbezahlbar, das Gefühl, oder? Wenn man so in einer richtigen Depression reinsteckt, für solche Momente lohnt es sich ja dann wieder, oder? Dass, dass man irgendwie wieder Kraft sammelt. Jenny, wir haben jetzt drei Anwendungsmethoden kennengelernt. Pilz als Medizin, Pilz als Baumaterial und Pilz als Biodünger. Was ist jetzt unser Fazit? Rettet Pilz die Welt?
Also man muss vielleicht noch sagen, das sind jetzt drei von noch vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten. Pilzpfanne inklusive, oder?
Genau.
Und wenn man sich eben überlegt, wie wichtig sie auch sind für das Ökosystem, für so das Recyceln von Nährstoffen und sowas, dann kann man eben sagen, ohne Pilze wäre die Welt überhaupt nicht das, was sie heute ist.
Also wenn ihr das nächste Mal im Wald spazieren geht, schaut doch mal die Pilze an, schaut euch ein bisschen um, nehmt das wahr. Und nämlich auch die ungenießbaren, die giftigen Pilze, die nehmen sicher ganz, ganz einen wichtigen Platz ein im Wald. Das haben wir heute gelernt. Und auch wenn wir uns nicht immer unbedingt freuen, wenn wir verschimmelte Lebensmittel im Kühlschrank finden, können wir uns zumindest freuen, dass Pilze den Kreislauf vom Leben komplettieren.
Das war's für heute mit der ersten Folge Durchblick in dieser vierten Staffel. Zusätzliche Infos und Links zu den Studien findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und wir hoffen, ihr seid natürlich nächste Woche wieder dabei. Auch dann haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht um Roboter in der Pflege.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne überall da, wo ihr eure Podcasts findet. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
Und für heute sage ich Tschüss,
Jenny
und Seraina. Und eben zu diesen Pilzkontrolleuren kann man gehen, wenn man jetzt selber im Wald gsi ist und ein paar Pilzli gefangen hat. Okay. Mit dem Sturmgewehr.